Thema Faces wird uns bis Ende des Jahres auf jeden Fall immer begleiten. Heute zeige ich euch mal kein Foto, nur verdeckt, weil das hat es wirklich in sich, dieses Foto. Man muss auch noch ein bisschen Spannung aufbauen. Auf der anderen Seite, die Fotos, die ihr hier seht, das ist ja nur ein Eindruck. Stellt es euch nachher viel, viel größer vor, diese Hoffnungsgesichter. Und Hoffnungsgeschichten begegnen uns auch jetzt wieder. Und noch ein Wort hier zum Foto drin. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Toll. Und das neue Buch ist auch im Druck. Faces, die Hoffnung hat viele Gesichter. Kommt, wenn das stimmt, was ich vom Verlag gehört habe, Ende September. Aber da warten wir noch. Es sind so viele Neuigkeiten. Und da geht das eine oder andere, kommt da etwas unter die Räder. Aber was nicht unter die Räder kommt, ist und sind die Geschichten von Superfromm. Die Geschichten, wo die Erzähler so ehrlich sind. Und die Story, die jetzt kommt, die hat mich einmal berührt, als ich dabei saß und habe das Gespräch geführt mit Benny. Und dann zum anderen habe ich gedacht, beim Schneiden, beim Produzieren, das ist so tief, das ist so unglaublich, wie Benny darüber redet, was passierte, als seine Frau ihm offenbarte, das ist es. Es kommt die Trennung, es kommt die Scheidung. Was Benny erzählt, hat nichts zu tun mit irgendwelchen Sensationsgeschichten und ich sitze heulend im Eck oder irgendwas oder ich muss meine Wut auf die Frau loswerden oder irgendwas, das will man sowieso nicht hören. Sondern was er erzählt ist, wie er von seinem Glauben her damit umging, was er Jesus sagte, was er ihm erlaubte, was Gott tun kann. Und das zu hören, das ist so unglaublich. Und ich bin überzeugt, dass es viele von uns genauso anspricht wie mich, auch jetzt noch in der Produktion, dieses Tiefe oder in die Tiefe gehen, um dort nicht zu wissen, ob Gott da noch da ist oder nicht. Es war so, wir saßen zusammen, ein paar Leute, und dann sagte einer, du und zwar am Sonntag jemand im Gottesdienst, der hat eine Geschichte erzählt, der hieß Benny und der war so, so super, die Geschichte, und hat mich so bewegt, sagte derjenige, und ich sagte, wo arbeitet er, wo lebt er? Ich habe nur Stichworte gehört wie Theologie studiert, persönliche Konflikte mit Scheidung und Absturz.
Ja, bei mir war es so, jetzt vor knapp 3 Jahren hat mir meine Frau, mit der ich 7 Jahre verheiratet war, ganz tolle Frau, hat gesagt, oder das war dann so das Ergebnis von dem Prozess, dass sie sich ein anderes Leben gewünscht hat, eine andere Lebensform, und in diesem Leben hatte ich keinen Platz mehr und dass sie halt sich trennen möchte. Und dann ging so die intensivste, schmerzhafteste, aber paradoxerweise auch irgendwie mit schönste Zeit meines Lebens los. Es war natürlich ein ganz krasser Zerbruch. Also ich weiß noch, ich dann auf der A4 war, im Auto saß und irgendwie es gar nicht so fassen konnte, dass das jetzt vorbei ist. Ganz tränenreich natürlich auch. Ja, hätte nie gedacht, dass ich mal in so eine Situation komme.
War das mit Ankündigung? Also hast du so gedacht, da stimmt irgendwas nicht? Oder? Also ich will jetzt keine Steine werfen auf deine frühere Frau, ja, sondern nur bleib bei dir.
Ja. Genau, im letzten Jahr hatte sich's abgezeichnet. Das wurde dann immer schwieriger. Und dann sind wir an einen neuen Ort gezogen. Also hatten eigentlich so ein Wohnprojekt mit einem anderen Ehepaar vor. Und davor hatte sich das noch mehr abgezeichnet. Das war so voll in der Corona-Zeit. Und dann hatten wir noch mal so 3-4 Wochen, wo wir auch noch mal irgendwie Gespräche gesucht, Dinge probiert haben, aber wo sich das dann für sie immer mehr rauskristallisiert hat, dass die Entscheidung eigentlich gefällt ist. Also es war schon recht zügig, aber das war jetzt nicht, dass an dem Tag alles so auf einmal, sondern
nicht
das
so
hatte
auf,
sich, genau.
Nicht, hatte guck sich mal so ein hier rein, setz dich mal hierher, ich würde
das
was erzählen.
Hatte mit ein bisschen Vorlauf, ja.
Okay. Ja. Aber trotzdem so eng und kurz, dass du dachtest, das gibt's nicht.
Ja, also es war schon krass, ja.
Es kommt ja in so einem Denken eigentlich erstmal gar nicht vor, oder? Trennung.
Ja. Also man hört es von anderen, aber...
Man hört es von anderen, da schlagen irgendwo anders die Bomben ein und denkst, boah, was bin ich froh, dass es nicht mich betrifft? Und auf einmal bist du derjenige, den die Bombe, sag ich mal, blöd getroffen hat, gell? Wenn man Theologe ist und frommen Arbeitgeber hat und wenn man, sagen wir mal, einen Partner hat, der da mitzieht.
Ich glaube, die ersten Tage, es war irgendwie spannend, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wie, könnte so Tabula Rasa sein. Ich könnte nochmal eine ganz andere Richtung gehen. Jetzt ist so ein krasses, einschneidendes Erlebnis passiert. Schon auch irgendwie so, hey Gott, was macht das mit mir so? Warum bin ich jetzt da, wo ich bin? Und dann hatten wir also da bei meinem Arbeitgeber, wo ich unterwegs bin, hing damals ein Plakat, das hängt jetzt nicht mehr da, ich habe es nochmal geguckt. Und das waren so die Worte von Jesus an Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das war so in den ersten ein, zwei Wochen, wo das für mich eine Frage war, was soll das jetzt? Aber dann irgendwie echt auch bewusst die Entscheidung, boah Jesus, du bist das Beste, was mir passiert ist und ich will da nicht ohne dich, sondern mit dir da durchgehen. Bei all dem, wo Fragen da sind, bei all dem, wo ich es nicht verstehe, bei all dem, wo Schmerz da ist. Aber ich will mit dir durch diese tiefen, tiefen Täler durchgehen, ja.
Wie haben sich diese tiefen, tiefen Täler offenbart?
Läuft ja in verschiedenen Phasen ab. So eine Trennung auch und auch hier mit dem Trennungsjahr in Deutschland. Manchmal auch ein Hoffen. Das war dann aber relativ schnell klar, dass es nichts zu hoffen gibt. Dann Verdrängung, aber dann auch oft wirklich ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Also dieses ein gebrochenes Herz zu haben, das war vorher für mich irgendwie eine Redewendung, die man natürlich kannte, aber das wirklich zu fühlen, ich hatte teilweise keine Spannkraft, war ein gebrochener Mann. Und wo ich auch für mich entschieden hatte, auch da gute Berater hatte, wo ich gesagt habe, boah, ich will da voll rein, ich will nicht mich irgendwie ablenken durch ganz, ganz viel Arbeit oder indem ich da auf Tuchfühlung mit einer neuen Partnerin gehe oder was auch immer, sondern ich will dadurch, ich will irgendwie gesund diesen Prozess durchlaufen, bei all dem, wo es dann auch herausfordernd war, in diesen verschiedenen Trauerphasen. Diese Täler waren ganz krass auch ein Heimatverlust, also dieses ganz tiefe Gefühl, ich habe Heimat verloren, also so, wo meine Ex-Frau für mich ganz stark heimatgebend auch war. Dann hatte ich, glaube ich, in 14 Monaten 5 Umzüge, weil ich gemerkt habe, ich komme nirgendwo an, ich will auch gar nicht nirgendwo ankommen. Ich hatte gedacht, jetzt tätowiere ich mir mein Gesicht. Also ganz viel, hatte mir so einen ganz langen Bart wachsen lassen. Das war mir alles irgendwie egal. Ich habe 14 Monate mehr oder weniger aus dem Koffer gelebt. Also das war ganz, ganz wichtig für mich bei einem ganz großartigen Kollegen. Der hat mich aufgenommen in seiner Family auch. Die hatten so eine Anliegerwohnung, wo ich 5 Monate wohnen durfte. Das war unfassbar auch heilsam. Also so... Gottes Güte ist ja manchmal so ein abstrakter Begriff, aber das waren wirklich 6 Menschen, also die haben 4 Kids, die mich so unterstützt haben, wo ich so ehrlich sein konnte, mit dem ich weinen konnte, der mich beraten hat, der mich da begleitet hat, unterstützt hat. Das war ein Riesengeschenk in der Zeit.
Hast du gespürt, wie du abstürzt?
Es gab Momente. Ich hatte dann auch am Ende, es war ganz spannend, also wir haben jetzt vor einem guten Jahr war dann der Scheidungstermin. Und wo ich eigentlich echt dachte, ich hatte dann auch nochmal einen Therapeuten, bin da wirklich sehr bewusst rangegangen, hab geguckt, habe ich Wut genug Raum gegeben, den Schmerz und da auch mir Leute geholt, rangeholt, die mir geholfen haben. Und am Ende von der Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt ist das irgendwie durch, jetzt ist das irgendwie besiegelt, auch juristisch, war das so wie bei so einer Prüfungsphase, wenn man mehrere Klausuren in 3-4 Wochen geschrieben hat, so 5 Stück, und dann hast du die 5. geschrieben, dann denkst du, yes, hat mich das Leben wieder und freust dich, da die schönen Sachen machen zu können, dann wirst du erstmal krank, weil sich der Körper das wiederholt, was er in der Lernphase nicht bekommen hat. Und so war das bei mir auf körperlicher Ebene, und das war schon krass, weil ich dachte, eigentlich bin ich durch das Ärgste durch. Aber das war halt so irgendwie gefühlt 2, 2,5 Jahre seelischer Ausnahmezustand, und dann hat sich die Seele das geholt, was sie in der Zeit nicht bekommen hat, und dann war ich erstmal krank geschrieben, 5 Wochen mit Erschöpfungsdepression. Und das war fast nochmal die härteste Phase, weil ich mich an das Getrenntsein irgendwie gewohnt hatte. Vor allem mein Umfeld hatte sich dran gewöhnt. Das ist ja dann oft, irgendwann ist man ja, okay, Benny, der nicht mehr in einer Beziehung ist, oder Benny, der gerade in Trennung lebt. Und da nochmal mit so einem Abgrund konfrontiert zu sein, irgendwie, ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, ein sehr aktiver Mensch, aber da, ich dachte, boah, ich könnte auch im Bett liegen bleiben. Und Leben hat mir eher Angst gemacht. Das war schon krass. Ja, da nochmal diese Tiefen auszuloten, hätte ich auch nicht gedacht. Also, ja.
Wie hat sich das ausgewirkt? Du sagst im Bett liegen bleiben, das ist das eine. Den Lebensmut verlieren?
Das weniger, aber es war, ich war auf Arbeit, war ich überfordert, weil ich die Sachen nicht mehr geschafft habe. Und dann wurden die Dinge immer, also dann wurde der Druck immer höher, weil wir dann doch recht viel auch, also so in unsere heiße Phase kamen. Und viel mit Ängsten einfach. Also so, wo ich eigentlich das Leben liebe. Aber das war eher so angstmachend. Hey, da ist eine Herausforderung, da ist eine Herausforderung, da ist eine Herausforderung, das könnte passieren. Komm, ich bleib am besten zu Hause und bin einfach im Bett und vegetiere vor mich hin und ja.
Das ist ja das eine, wenn man sagt, okay, das meine ich jetzt nicht despektierlich, ich bin jetzt irgendwo am Fließband und ziehe meinen Job durch. Sag mal, da kann man mit einer gewissen, Traurigkeit, sage ich jetzt, arbeiten. Aber jetzt hast du 800 Kids, ein Lager mit 800 Kids, also insgesamt. Also,
ja, genau.
Ne, mehrere Lager und sollst, ich fabuliere jetzt, du kannst mich gern korrigieren, sollst über einen tollen Gott sprechen, mit dem man über Mauern springen kann, der alles möglich macht und der sagt, hey, bei euch in der Schule, in der Klasse, wenn es euch schlecht geht, hier, so bitte. Das sind ja zwei Paar Stiefel. Da ist das Fließband und da ist der Benny, der da vorne steht und powered.
Also wie gesagt, am Anfang, obwohl also offensichtlich die Zeit wirklich schmerzhaft und krass und so die tiefste Krise meines Lebens war, gleichzeitig habe ich Gott in einer Form erlebt, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und ich bin also in einer frommen Familie groß geworden, da irgendwie schon 30 Jahre so, nenn mich Christ, und war wirklich auch leidenschaftlich für Jesus unterwegs. Aber ich hatte das Gefühl, durch den Zerbruch konnte Gott nochmal ganz andere Tiefendimensionen ansprechen oder ich wurde nochmal ganz anders ansprechbar, war nochmal ganz anders auf ihn geworfen. Also das war diese Entscheidung am Anfang, wo ich gesagt habe, nee, ich will dann auch voll in dieses Geworfensein reingehen. Und dann hatte ich zum Beispiel, das war dann direkt nach der Trennung, wo ich auch gesagt habe, also es war so, hey Benny, guck, ob Sola möglich ist, also heißt das Sommerlager. Und wenn nicht, dann gehst du raus, aber irgendwie, weil ich alles andere lassen konnte, dann war das irgendwie möglich, dass ich mit dabei war. Und wusste, danach würde ich gern irgendwie ins Kloster und so eine Schweigezeit haben. Das würde mir gut tun. Und das war echt krass, weil ich hatte dann in einer Zeitschrift so eine Annonce gelesen, Christusbruderschaft, ein zehntägiges Schweigen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das ist es, da will ich hin, das spricht mich an. Dann hatte ich geguckt, konnte man sich nicht mehr anmelden. Dann habe ich die Schwester angeschrieben, dann meinte sie, ja, tut uns leid, ist alles schon voll. Und dann einen halben Tag später hat sie mich nochmal angeschrieben und meinte, hey, es hat sich was geändert, können wir mal telefonieren? Dann hat die Schwester Barbara angerufen und dann meinte sie, ja, heute hat sich dann jemand gemeldet, der schon den Platz hatte und der hatte in seiner Gebetszeit am Morgen mit Gott, hatte er den Eindruck, dass dieser Platz für jemand anderes wichtiger ist und er würde zurücktreten, wenn sich diese Person meldet. Und dann habe ich ihr so ein bisschen meine Situation geschildert und dann haben wir beide gesagt, ja, ich könnte diese Person sein. Und das war erstmal für mich ganz, ganz heilsam in all dem zu erleben, hey, ich gehe da gerade durch diese schmerzhafte Zeit, aber Gott ist irgendwie nicht weg, sondern er kümmert sich. Und dann war ich da 10 Tage in der Stille, habe auch noch nie vorher so lange geschwiegen. Und da ist nochmal so tief in mein Herz gesunken, dass, also was man so oft vorher schon gehört hat, aber dass Gott mich lieb hat. Mich, der jetzt gerade da in diesem Trennungsprozess ist, mich, der da irgendwie auf seine in Scherben liegenden Lebenshaus guckt. Und das war unfassbar, diese Wahrheit nochmal mit meinem Herzen ganz anders zu begreifen. Und ich war 3 Monate wie mit rosaroter Brille unterwegs, wo ich dachte, das müssen die Leute doch hören, dass da ein Gott ist, der einfach brillant darin ist, Menschen in so einem Trauerprozess zu begleiten und der uns einfach lieb hat. Und das war nicht irgendwie so eine theologisch abstrakte Wahrheit, sondern es war wirklich eine ganz existenziell durchlebte und erlebte, erfahrene Wahrheit, die ja, die mir so gut getan hat. Und in dem Ganzen, dann war das auch, wo ich so aufgewachsen bin und irgendwie das Gefühl, ich darf Jesus nur meine frommen Gefühle hinhalten, also so die Lobpreis und all das Gute so. Und in der Zeit durfte ich immer mehr lernen, hey, ich darf ihn alles hinhalten, was mich bewegt, was mich herausfordert, all den Schmerz, den Frust, die Wut, alles. Also wirklich, ich halte mich dir hin, Gott. Das war so das Gebet, was ich mit am häufigsten gebetet habe. Und das war irgendwie, ihn da so tief auch als Begleiter zu erleben, dass da auch ein Vertrauen gewachsen ist. Und das weiß ich noch, das war vor diesem Scheidungstermin, vor der Erschöpfungsdepression, vor dem, wo es nochmal richtig in die Tiefe ging. Wo ich wusste, boah, Jesus, vielleicht ist das jetzt, ich hoffe, es ist das Ende. Ich wäre bereit, so irgendwie wieder das Leben auch mehr zu tackeln und einen neuen Abschnitt zu starten. Aber wenn nochmal was kommt, wenn da irgendwie die Seele noch nachkommen muss, dann weiß ich, du gehst mit mir da durch. Ich habe da, also wenn ich mich entscheiden könnte, dann lieber nicht. Aber wenn da nochmal irgendwie so eine Trauerphase kommt, du gehst mit mir da durch. Und das war Psalm 23, sein ganz bekannter Psalm. Und Jörg Albrecht hat mich mal darauf hingewiesen. Die ganze Zeit spricht David über Gott, also immer er. Und dann switcht das irgendwann im Psalm, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie begleiten mich, sie trösten mich. Also dieses Du Gottes im Tal des Todes.
Ja.
Und das war, was ich so erleben durfte. Und ja.
Ganz konkret, wie hat dich Gott getröstet? Dass der Psalm, der tausende Jahre alt ist, auf einmal im Jahr 2023?
Ja.
Realität.
22,
wird.
Ja. 22, genau. 21, also letztes Jahr.
Irgendwann.
Ja. Also es war wirklich was, wie eine Zusage, die mir ins Herz gefallen ist. Also so, ich wusste, Gott ist da und er meint es gut mit mir. Mhm. Auch wenn mein Leben nicht danach gerade nicht aussieht, auch wenn ich gedacht hätte, mit Mitte 30 bin ich in einem ganz anderen Punkt, irgendwie hätte Familie gegründet, lebe jetzt nicht in so einer kleinen Butze, 20 Quadratmeter für mich allein. Und das Spannende war, es war schon auch mit Emotionen verbunden, aber es war nicht spektakulär, gerade diese Erfahrung in der Stille nicht, aber es ging so, so tief.
Wir sehen ja uns immer nach spektakulären Berichten, ne? Ja. Also irgendeine Gestalt kommt oder es blitzt und irgendwas. Ja. Das ist aber nur eine äußere Beschreibung.
Ja.
Wenn was tief geht, bist du ja in deinen Grundfesten einmal erschüttert oder spürst Heilung.
Ja.
Wenn ich sag jetzt Gott, so tief rein darf, braucht es ja auch ein Okay von dir.
Ja. Ja, und das war auch krass. Also es war, wenn ich so zurückblicke, da waren echt immer wieder spannende Momente. Ich hatte einen, das war mein erstes Weihnachten ohne meine Ex-Frau. Ich war mit meinem Bruder in Berlin, da war nicht viel Platz, habe in der Küche auf so einer Matratze gelegen und hatte eine Stinkwut. Ich hatte wirklich eine Stinkwut und dann so ein Satz, der mich früher auch schon herausgefordert hat, so ein Postkartenspruch: Liebe, Vertrauen muss gewagt werden. Und dann ist mir irgendwie so bewusst geworden, boah Gott, ich habe schon so viele Predigten gehalten, so viele fromme Sätze gesagt, aber ich glaube, in meinem Tiefsten bin ich nicht davon überzeugt, dass du es gut mit mir meinst. Und das war so ganz wichtig, wo ich gemerkt habe, aber das ist, wir sind dann wie auf einer Reise gegangen, wo man, hey, komm, lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Und dann, wo ich gesagt habe, ich will nicht irgendwie, da sind wir als Theologen gut, da mir meine 17 Gründe benennen können, warum jetzt Sachen passieren oder nicht passieren, sondern ich will mich so auf Gott einlassen, dass er mir das Herz brechen kann. Also so.
Das ist ja auch wieder so ein Satz, sorry, dass er mir das Herz brechen kann. Ne? Also was hätte passieren müssen? Jetzt freut sich der Tontechniker. Was hätte passieren müssen, dass dein Herz bricht? Ich meine, das ist ja schon zerbrochen. Mhm. Frau weg, Küche. Also Luma, Luftmatratze, ja. Küche, Weihnachten.
Ja. Ja.
Alles Scheiß, Entschuldigung.
Ja.
Ne, was mache ich da?
Ja.
Was läuft da? Wo sind meine klugen Sprüche?
Die waren nicht mehr da.
Ja.
Die haben nicht gehalten. Also ich glaube, den Satz habe ich ein bisschen später, wo dann auch das Herz dann wieder mehr zusammen war. Ist dieses, also ich probiere mal Bilder zu beschreiben. Ist das Glauben ohne Sicherheitsnetz?
Mhm.
Zu sagen, ich bete konkret. Es ist nicht wenn und also mit 17 Wenns und du könntest und wenn du willst und wenn du gerade Zeit hast und wenn was auch immer. Also es irgendwie konkret zu machen und wirklich zu sagen, du bist so zentral oder das Wichtigste, was ich habe. Und ich weiß, wenn du mich da nicht durchträgst, dann habe ich ein echtes Problem. Also dieses Liebe muss gewagt werden, Vertrauen muss gewagt werden. Also wirklich so ein Wagnis, ein Risiko einzugehen und zu sagen, ich stürze mich auf diesen Gott, auch wie ich meinen Alltag gestalte, wovon ich mir auch vielleicht Sinn und Erfüllung und Lebensqualität erhoffe. Und ich bin gespannt, was passiert. Und wo ich meine, dass er mir, also was ich damit sagen will, er ist halt gefährlich unabhängig. Ich habe ihn nicht in der Tasche, er ist halt Gott so. Und ich gucke, welche Geschichte er mit mir dann am Schreiben ist, was er schreiben will. Und dann gibt es Momente, und die gab es definitiv, wo ich ihn nicht verstehe, gibt es Momente, wo ich mit meiner Faust gehe in den Himmel und sage, Gott, was ist los? Ist die Welt in Verbrecherhand gegeben? Da aus dem Hiob-Buch war so ein Vers, der mich dann auch sehr bewegt hat. Aber es ist irgendwie so, es nimmt meine ganze Existenz mit und nicht nur die frommen Sonntagsgefühle, die ich vielleicht früher so, wo ich dachte, das darf ich, sondern ich werfe mich mit meinem ganzen Sein, mit meinen Fragen, mit all dem, was ich erlebe, werfe ich mir irgendwie auf Gott und
Du wusstest ja nicht den Ausgang.
Nee.
Du hättest ja genauso dein Theologendasein ad acta legen müssen, können, sollen und irgendwo von ganz vorne bei Null anfangen.
Ja.
Wie ging es aufwärts?
Also was, ich war dann 5 Wochen krankgeschrieben und das Geniale war, wir brauchen mal sehr viel Mitarbeitende, also so 300 bis 350.
Mitarbeiter?
Bei diesem Sommerlager. Mhm. Und letztes Jahr war, glaube ich, das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir einen Mitarbeiterstopp setzen mussten, weil wir zu viele Anmeldungen hatten. Und das hat mir extrem geholfen, in dieser Phase zu sagen, hey, es läuft ohne dich, Sola kann stattfinden ohne dich. Und wo ich mir wirklich Zeit nehmen konnte für mich, um runterzukommen, war da auch in Begleitung mit einem Therapeuten, habe mir da professionelle Hilfe gesucht. Und dann war halt die Frage, okay, Wiedereingliederung, Hamburger Modell, was mache ich, was ist mit Sola so? Und dann ist wirklich so der Wunsch gewachsen und das war dann auch eine Option, wo die gesagt haben, hey Benni, also so aus dem Leitungsteam, Benni, du kannst mitkommen, du hast überhaupt keine Leitungsverantwortung, bist einfach nur da und wenn es nach 2 Tagen nicht mehr geht, dann fährst du wieder. Und das war was wo ich erst auch dachte, boah, mache ich vielleicht einen Jakobsweg, den ganzen Sommer weg, mal wirklich 3 Monate raus. Aber es hat mich irgendwie zum Lagerplatz gezogen. Dann war ich da, hatte mir den Bulli von einem Freund leihen können, sodass ich auch so ein bisschen meinen eigenen Space hatte. Und das war unfassbar gut. Ich habe da auch Antidepressiva genommen, die haben sicherlich auch eine aufputschende Wirkung gehabt, aber das war für mich der beste, intensivste, schönste Sola-Sommer. Ich sage immer, es war wie 3,5 Wochen Therapie auf dem Lagerplatz für mich. Da die Menschen zu sehen, die Kids, die Teens zu sehen, irgendwie Teil von dem Ganzen zu sein. Und also es war gefühlt all das, was vielleicht vorher mich auch herausgefordert hat. Also es war wie so ein Shift, dann auf einmal hatte ich wieder Energie, auf einmal hatte ich wieder Ideen, auf einmal hatte ich wieder Freude, auch Sachen zu teilen, aber es war irgendwie in einer anderen Tiefe oder Dostojewski schreibt an einer Stelle, dass sein Glaube ist durch das Fegefeuer des Zweifels gegangen oder so. Und also durch dieses Fegefeuer der harten Zeit, ich konnte ganz anders darüber sprechen, dass Gott wirklich gut ist, dass er dich liebt, dass er mich liebt, dass er unfassbar gut darin ist, Menschen zu heilen, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Und dann konnte ich mich wieder rausziehen, dann konnte ich mal laufen gehen, was ich vorher auch nie gemacht habe. Und das war für mich wirklich der stärkste Sommer, den ich auf diesem Lagerplatz erleben durfte. Also es war wie so ein neues Leben, was mir geschenkt worden ist. Wieso klingt jetzt auch vielleicht pathetisch, aber es war wirklich, hat sich angefühlt, jetzt geht's wieder neu los.
Ne, das ist nicht, also ich finde, dein Herz spricht ja. Den Pathos, der gehört auch dazu.
Ja.
Ist das die, du sagtest zu Beginn, es war auch die schönste Zeit.
Das war das Krasse, das war diese Gleichzeitigkeit von dem schlimmsten Schmerz und diesem Zerbruch und gleichzeitig in dem Zerbruch, dass ich Jesus auf eine Art und Weise kennengelernt habe, die ich mir nie hätte vorstellen können. Also in so einer Tiefe, war ein Satz, der mich ganz tief bewegt, ist so eine alte Stelle aus dem Jesaja-Buch, die Jesus auf sich anwendet, so das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das habe ich nicht nur lesen dürfen, das war wirklich als ob Jesus an meiner Hand durch dieses tiefe Tal durchgeht.
Du warst dieses geknickte Rohr.
Ja, und diesen klemmenden, ich konnte mich da so mit identifizieren und Jesus war nicht der irgendwie dann noch drauf geprügelt hat, sondern wirklich in unnachahmlicher Art und Weise mich da wieder aufgerichtet hat, mich wieder neu mir Würde gegeben hat. Ist auch eine sehr entwürdigende Situation gewesen, so. Auch mit Scham natürlich irgendwie besetzt. Und das war diese Gleichzeitigkeit von krass Schmerz, aber auch krass mit Gott in die Tiefe zu gehen. Und da war dann das Solo-Erleben war dann eine Sache von. Aber es war vorher auch schon, wo ich gesagt habe, das war ja eine, irgendwie eine ganz wilde Zeit in dieser Gleichzeitigkeit von Schmerz und Schönheit so, ja.
Das ist wirklich, das hört sich nach wildem Ritt an. Ja. Absolut. Ja.
Der, wo man eigentlich nicht
scharf ist, ja gut, das kommt auch noch dazu, aber wo man nicht scharf ist, dass man das irgendwie selbst erlebt, gell? In dieser Intensität. Ich würde sagen, das ist so, wenn man den Benny vorher und nachher sieht, meinst du, kann man das sagen, das ist wie, wenn du über jemanden gesprochen hast, den du vielleicht als Nachbarn kennst und immer mal wieder beobachtest, wie er rauskommt, wie seinen Hund ausführt, also Jesus, und auf einmal bist du in dem Haus drin, ja, und streichelst den Hund und sitzt am Tisch mit dem, ja, Nachbarn und lernst jemanden auf eine ganz andere Art und Weise kennen.
Ja, das ist ein gutes Bild. Ja.
Wenn du sagen würdest, wer ist Gott für dich, was würdest du dann sagen heute?
Ich habe ganz viel angefangen auch zu schreiben in der Zeit. Und also ich habe so einen Dreiklang, er ist meine tiefste Freude, mein höchstes Glück und meine größte Liebe. So. Und ja, also der hat mich einfach wirklich komplett umgehauen. Und deswegen war auch, das war gar nicht mehr, ich muss irgendwie Leuten davon erzählen, sondern ich denke, Alter, wie kann ich nicht davon erzählen? Da ist ein Gott, der hat so eine Sehnsucht nach uns Menschen. Meister Eckhart hat mal gesagt, Mensch, du kannst dich nach nichts so sehr sehen, wie Gott sich nach dir sehnt. Und da diese Sehnsucht Gottes irgendwie zu erleben, bei all dem, wo Leben auch fragwürdig ist, also so, wo jeder irgendwie auch Schmerz und Leid und schöne Sachen erkennt und erlebt, das hat mich gepackt. Und dass er an meinem Alltag interessiert ist, dass ich ihm auch mein Unverständnis, also all das, was mich umtreibt, dass ich ihm das entgegenhalten darf. Und es ist gar nicht so leicht, in Worte zu fassen, aber ich bin wirklich, ich habe mich wie nochmal schockverliebt in Jesus.
Ja, das, Benni, gibt es Phasen, wo du trauerst?
Die sind weniger geworden, aber so wie ich den Prozess bisher erlebt habe, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal kommt. Oder manchmal sind dann auch Momente, dann ist man irgendwie bei einer Family und denkt, boah, würde ich mir auch wünschen, oder ich bin mit Einsamkeit konfrontiert.
Genau, wenn solche Dinge kommen, die dich triggern oder wo du andockst innerlich und denkst, ja, könnte mein Leben sein oder war meins, was machst du dann? Rausgehen, laufen?
Ich gehe gern laufen, ja, es ist schon auch aufschreiben. Ja. Ich schreibe viel und dieses wirklich, ich halte das hin. Ich halte das hin, keine Ahnung, gerade Lust auf Sex, ich halte das hin, Sehnsucht nach Kids, ich halte das hin, dass ich gerne jetzt gerade nicht alleine sein würde. Schon auch, wo ich sage, ich will ganz bewusst auch irgendwie in tiefe Beziehungen investieren. Also ich habe so eine Familie, die hat mir einen Schlüssel zu Weihnachten geschenkt, zu ihrer Wohnung oder zu ihrem Haus. Das hat mir ganz viel bedeutet auch. Und da, also letztes Wochenende erst, habe ich die Kids vom Sport abgeholt. Samstag dann in so einer Familiencoach, weil der Vater nicht da war, habe ich dann da so ein bisschen Party übernommen. Und ich merke, das macht was mit mir. Und das habe ich schon auch probiert, irgendwie solche Beziehungen auch zu vertiefen oder bewusst zu sagen, hey, ich will irgendwie Kontakt mit Familien haben, weil das für mich eher was Schönes ist, als dass das so Wunden aufreißt, sondern eher so, boah, ich kann in dem Leben von den Kids irgendwie eine Rolle spielen. Darf da präsent sein, wir wohnen ganz nah beieinander. Das ist super schön irgendwie, ja.
Vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns teilst.
Ja, sehr gern.
Ja. Benni, vier Fragen, die ganz und gar nicht so viel vielleicht mit der Situation zu tun haben, wobei eine interessiert mich sehr, bin ich gespannt. Ich fange mal locker an. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Das heißt Leise und ganz nah. Gut, ist vielleicht auch ein Buch, was man öfter lesen soll. Das ist so mit Gebeten, mit Sätzen für jeden Tag. Es ist von Walter und Hannah Hümmer. Die haben die Christusbruderschaft gegründet, da wo ich diese 10 Tage im Schweigen war. Und was mich an dem Buch so fasziniert, ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr hintereinander, wo ich das lese, kenne die Sachen eigentlich, habe schon ganz viel angestrichen. Aber es waren Menschen, die ganz viel in der Stille waren und du merkst einfach, dass das ganz tiefe Gedanken oder Gedanken sind, die aus der Tiefe entstanden sind. Also es ist nichts Oberflächliches, nichts Seichtes.
Schreib ich mal ein Andachtsbuch.
Ja.
So ist es nicht, ne?
Nee, so, es ist wirklich, es ist Hammer. Also die zwei, ja, und das berührt mich jedes Mal wieder. Ja, das, genau, lese ich gerade zum dritten oder vierten Mal, ja.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 3 Jahren? 3 bestimmt, oder?
Vor 3 Jahren.
Kann auch 5 machen. Also 5 habe ich dir geschickt, ne? Ich schicke immer die Fragen.
Da ist eher ganz banal zu einem Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft.
Ja gut, das liegt ja schön.
Also vor 5 Jahren war ich noch viel mehr fußballbegeistert. Ich habe jetzt da, wo ich wohne, ich habe bewusst gesagt, ich brauche eigentlich kein WLAN. Mhm. Ist so ein bisschen wie so meine kleine Klosterzelle, wo ich Stille ganz doll schätzen gelernt habe. Also da meine Gebetszeiten sind in der Regel sehr, sehr ruhig.
Ja.
Und da auch jetzt kein Fernseher zu Hause und wo ich es einfach mag. Und da, also wäre mir früher schwerer gefallen, bei Champions League spielen oder Nationalmannschaftsspielen irgendwie
nein zu sagen. Du kriegst die ganze Trikotfrage auch gar nicht mit jetzt, oder?
Ja. Irgendwie ein buntes Auswärtstrikot, ich weiß nicht genau. Aber,
ja. Blau-pink.
Blau-pink, okay,
wild. So schlecht sieht es nicht aus, ne? Also, so, jetzt aber. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben trotz des Schocks, trotz der Tiefe, trotz des Schmerzes und Leides definitiv verbessert?
Ich glaube, es war auch schon eine Sache, die ich vorher begonnen habe. Aber ich glaube, die Qualität unseres Lebens ist unter anderem ganz stark davon abhängig, wie ich mit meinem Smartphone umgehe, wie wir mit unseren Smartphones umgehen. Und eine Sache, die für mich wirklich ein Gamechanger war, ich bringe mein Smartphone ins Bett. Also es klingt jetzt irgendwie sehr fürsorglich, aber es heißt, ich schalte es 1-2 Stunden, bevor ich schlafen gehe, schalte ich es aus, weil ich nicht will, dass das Letzte ist, worauf ich gucke. Ich habe einen analogen Wecker, also das funktioniert alles, gibt es heutzutage noch, kann man sich kaufen, gar kein Problem. Und ich schalte mein Handy erst 1-2 Stunden ein, nachdem ich aufgestanden bin, nachdem ich, also wo ich sage, ich will, dass das Letzte, woran ich denke, dass das Jesus ist und das Erste, woran ich denke, weil er einfach das Beste ist, was mir passieren kann. Und schon auch bewusst geguckt habe, wie kann ich meinen Tag so strukturieren, dass mir das leichter fällt. Und da war für mich das Handy war echt eine Kleinigkeit und ich schlafe viel besser, weil ich nicht dann noch zum Schluss irgendwelche Nachrichten checke. Ich wach besser auf, ich habe eine ganz andere Qualität, so wie ich mit in den Tag starten kann. Und ich habe es wirklich aus, nicht auf Flugmodus. Genau, probiere es. Ist bei mir schwer, weil ich nur einen Raum habe, aber eigentlich sonst habe ich es immer in einen Raum gelegt, der nicht mein Schlafzimmer war. Und das ist eine Gewohnheit, die für mich eine kleine Stellschraube war, aber eine enorme Wirkung hat.
Ja. Oder coole Aussage, ich bringe mein Smartphone zu Bett. Ja. Also kleines Puppenhaus, ja, kommt ja, Dicke genau. Rein und sagst,
so, jetzt hast du mal Ruhezeit. Ja. Ja.
Und du setzt den Mund. Das ist der Unterschied, ne? Also das kann man mit solchen technischen Geräten, kann man sagen, ja. Heute Nacht werde ich ja. Nicht gestört. Ja?
Das funktioniert sehr gut, tatsächlich.
Benni, letzte Frage. Ja. Wenn du einen beliebigen Ort, den du dir aussuchen kannst, ein Plakat aufstellen könntest, wenn man das sehen, Plakat, und du könntest draufschreiben, was würde ich draufstehen?
Ich würde draufschreiben, Gott ist so viel besser, schöner und umwerfender, als du denkst. Probier es aus.
Hammer der Film, oder? Unglaublich. Und ich bin froh, dass Benni sein Okay gegeben hat, dass wir die Geschichte veröffentlichen dürfen. Das ist ein Vorrecht. Und ein Vorrecht ist auch, mit euch Faces zu starten. Ende des Jahres geht es richtig los. Wir sind noch in der Phase des, da muss man ins Tonstudio, da muss man Filme produzieren, da muss man Filme nachschneiden, da muss man Aufnahmen machen, da muss man Fotos entwickeln, da muss man sagen, oh, das funktioniert aber gar nicht, da muss man nochmal neu fotografieren. All das passiert gerade und viel mehr. Und alles aus diesem Grund, damit Menschen, die nicht an Jesus glauben, zumindest einen Ansatz haben, um darüber nachzudenken. Das ist unser Wunsch, Jesus groß zu machen und zu verkündigen. In diesem Sinn, nochmal danke, Benni, für deine Geschichte. Und wenn ihr eine Geschichte habt, info@superfromm.tv, meldet euch. Das hat immer Vorrang, eure Geschichten. Und nächste Woche gibt's nichts, und dann erst in 2 Wochen. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.